Jetzt sind Sie auf das Thema eingestimmt. Und wir beginnen ganz vorne bei A1. Vor 2000 Jahren wurde Jesus Christus am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika geboren. Dort liegt das Land Israel, dort liegt Bethlehem. Er erfüllte durch sein Kommen vor 2000 Jahren über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den kommenden Erlöser, den Messias. Ich habe mir mal eine Liste gemacht als Jugendlicher, erstens, zweitens, drittens, und alle Prophezeiungen aus dem Alten Testament, die ich gefunden habe, die sich in Jesus von Nazareth erfüllt haben, habe ich mir so in diese Liste eingetragen und bin dann gekommen zu 299, 300, 301 und so weiter. Das hat mich so überwältigt. Man kann mit der Bibel beweisen, dass Jesus von Nazareth wirklich der verheißene Erlöser ist, von Gott in diese Welt gesandt. Und dieser Jesus Christus hat seinen nachfolgenden Auftrag gegeben, die frohe Botschaft von der Erlösung durch seinen Kreuzestod in der ganzen Welt zu verbreiten. Und sogleich sind seine Nachfolger hinausgegangen in die drei Kontinente. Asien, Israel ist ja in Asien, nicht wahr? Aber da weiter im Nahen und Mittleren Osten und dann eben auch nach Afrika und eben auch nach Europa. Aber damals hätte man so menschlich gesprochen nicht sagen können, welcher dieser drei Kontinente wird einmal der Kontinent werden, der so richtig in seiner Geschichte und Kultur vom Christentum geprägt werden wird. Das hätte Asien sein können. Aber es ist nicht so gekommen. Es hätte auch Afrika sein können. Und nicht nur Nordafrika, sondern auch Schwarzafrika. Denn im Neuen Testament wird berichtet, wie schon im ersten Jahrhundert die Botschaft von Jesus Christus nach Schwarzafrika kam. Oder Europa. Aber man hätte es wissen können aus dem Alten Testament. Sie sehen dort drüben die vollständige Jesaja-Rolle, die man in Qumran gefunden hat, aus dem Jahr 125 vor Christus. Und da sind alle Kapitel von Jesaja drin. Nichts fehlt. Auch all die vielen Prophezeiungen auf Jesus Christus in Jesaja 40, 42, 49, 52, 53, 60 und natürlich schon in den früheren Kapiteln, Kapitel 9 und so weiter, alles drin. Und auch diese Prophezeiung in Jesaja 42, die schon die alten Rabbiner so gedeutet haben, dieser Knecht Gottes, Evet Adonai, das ist der Messias. Und da steht in Jesaja 42, siehe, mein Knecht, also Gott, Vater, spricht über seinen Sohn, den Messias. Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an welchem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird den Nationen das Recht kundtun. Da war schon mal klar, die Botschaft von dem Messias, die wird dann zu den anderen Völkern gehen. Dann wird Israel nicht mehr so ganz für sich sein, sondern die Botschaft geht plötzlich zu den Völkern. Aber das könnte sein, ganz Asien, ganz Afrika, ganz Europa. Er wird nicht schreien und nicht rufen, noch seine Stimme hören lassen auf der Straße. Er wird also kein Revolutionär sein. Nicht wahr? Irgend so ein Aktivist in der Straße, der herumschreit und wütet, ja? Nein, der Messias wird ganz anders sein. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird sich um die schwachen Leute, da wo nur ein bisschen noch etwas da ist, von Glaube an Gott, das wird er nicht zertreten, sondern dem wird er aufhelfen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Denken Sie zum Beispiel an die Bergpredigt. Das ist eine direkte Erfüllung dieser Prophetie. Und dann heißt es, er wird nicht ermatten, noch niedersinken, bis er das Recht auf Erden gegründet hat. Also er wird nicht zu früh sterben. Es wird, seine Lehre wird ganz klar verkündet sein, und wenn alles abgeschlossen ist, erst dann wird er sterben. Und dann heißt es noch, und die Iyim werden auf seine Lehre harren. Ich habe das Wort nicht übersetzt, es ist Hebräisch, da im deutschen Text, Iyim. Meistens wird das übersetzt im Deutschen mit Inseln. Und das ist eigentlich völlig falsch, aber es drückt zu wenig aus, es bedeutet mehr. Hier haben Sie alle Stellen in der Bibel, im Alten Testament, die von den Iyim sprechen. Und es ist so, bei diesem hebräischen Wort Iyim, das im Text von Jesaja 42 und auch 49,1 zu finden ist, zumeist mit Inseln übersetzt, handelt es sich um einen interessanten geografischen Begriff. Er bezeichnet im Bibelhebräischen, also im Althebräischen, insbesondere die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres auf der europäischen Seite von Kleinasien bis Spanien. Diese Erklärung finden Sie in dem großen Werk von Keil und Delitzsch. Das waren zwei der größten Hebräischkenner im 19. Jahrhundert. Keil und Delitzsch, Kommentar zum Alten Testament, Band 1, Seite 134. Also Iyim ist im Alten Testament nicht speziell das Wort für Hawaii oder so, sondern eben speziell für die Inseln im Mittelmeer, und zwar auf der europäischen Seite. Aber auch die ganzen Küstenlinien bis nach Spanien werden mit diesem Wort bezeichnet. So kann man sagen, das ist der typische Begriff für Europa im Alten Testament, im hebräischen Alten Testament. Und damit war klar, also dieser Kontinent wird ein besonderes Ohr haben für die Botschaft des Messias, wenn er kommt. Ja, und da sind wir eben ganz klar bei A1. Die Bibel wurde im ersten Jahrhundert Europa geschenkt. Sie sehen hier eine der ganz frühen griechischen Handschriften des Neuen Testaments. Und zwar, schon nach dem Pfingsttag gingen Juden, die nach Jerusalem gekommen waren und dort an Pfingsten zum Glauben an den Messias Jesus gelangt waren, wieder zurück. Denn manche kamen aus Europa, andere aus Nordafrika, andere aus dem Zweistromland und so weiter und aus Persien. Aber da gingen welche wieder zurück nach Europa und insbesondere nach Rom. Das war ein Zentrum vieler Juden damals und brachten die frohe Botschaft von Jesus Christus eben nach Italien. Aber ganz besonders wichtig, die Apostelgeschichte im Neuen Testament beschreibt, wie der Apostel Paulus in vielen Reisen Europa besucht hat und die frohe Botschaft, die Botschaft der Bibel gebracht hat. In der Apostelgeschichte finden Sie 4 Missionsreisen des Apostels Paulus, aber am Ende kommt er ja in die Gefangenschaft in Rom, aber nach 2 vollen Jahren wird er wieder freigelassen und reist wieder umher. Und in dieser Zeit, das wissen wir aus der frühchristlichen Überlieferung, ging sein Wunsch in Erfüllung, den er schon im Römerbrief Kapitel 16 ausgedrückt hatte. Nach Rom zu gehen und dann aber weiter nach Spanien. Und so hat der Apostel Paulus wirklich die ganze Linie der Iyim besucht, bis nach Spanien. Und zwar sieht man in den Evangelien, er kam nach Zypern, nach Kreta, da haben wir diese Inseln auf der europäischen Seite. Er kam nach Achaia, das ist hier Griechenland, mit Korinth, aber dann auch Mazedonien mit Thessalonich, das ist heute auch Griechenland, aber das war die Provinz Mazedonien im Römischen Reich. Er kam selbstverständlich nach Italien, nach Rom und eben auch bis nach Spanien. Und im 2. Timotheusbrief wird gesagt, dass er auch, dass eben unter seinem Einfluss auch Dalmatien die Botschaft hören konnte. Das wäre das Gebiet des einstigen Jugoslawien. Also ganz interessant, wieso Europa die Bibel geschenkt wurde. Und es waren viele, viele Tausende von Menschen damals, die waren offen für diese Botschaft. Die hatten genug von diesen römischen und griechischen Göttern, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen und Ehebruch treiben. Ich war ein Zeus. Ganz üble Figur in der griechischen Mythologie. Wir hatten genug von solchen Göttern, die nicht mal ein Vorbild sind, wie man leben soll. Ja? Wie kann man dann eine gute Ehe führen, eine Familie, wenn man an solche Götter glaubt, die genau das Gegenteil tun? Und viele hatten die Sehnsucht, einem ewigen, unendlichen, allmächtigen, gerechten, liebenden Gott, persönlichen Gott zu begegnen. Und so kamen viele zum Glauben, aber die meisten, muss ich sagen, waren Leute aus der Unterschicht. Auch viele Sklaven kamen zum Glauben. Und das Römische Reich stellt sich gegen diese Bewegung, gegen diese messianische Bewegung oder christliche Bewegung. Und zwar, die Philosophen sagen, das sind alles Dummköpfe. Und seht ihr, das sind ja alles haufenweise so ungebildete Leute, die glauben solchen Unsinn. Aber die sagten noch mehr. Manche Kaiser sagten, und diese Lehre ist ganz gefährlich. Denn diese Leute sind so dickköpfig, die sind nicht bereit, dem Kaiser zu opfern. Und in dieser Zeit war das eben das Normale im Römischen Reich. Alle Menschen im Römischen Reich, das man hier sieht, das also die drei Kontinente, Europa, Asien, Afrika, mit ebenso teilweise Einschluss, dieses Römische Reich verlangte, dass alle eben zur Einheit des Reiches beitragen und dem Kaiser opfern. Aber ich muss erklären, das Römische Reich war sehr tolerant. Man durfte eigentlich glauben, was man wollte. Kein Problem. Und man durfte auch mehr als eine Religion haben. Und viele hatten das. Die hatten die Religion mit den griechisch-römischen Göttern, mit Zeus und Apollos und so weiter, ja, und Athene und Artemis und so. Und zugleich waren sie noch Mitglieder bei einem Geheimbund, so mit Isis und Osiris-Kult aus Ägypten. Ganz komische, geheimnisvolle Orden. Das sind zwei verschiedene Religionen. Kein Problem. Man konnte zu zwei Religionen gehören. Und für diese Leute war es auch kein Problem, dass man auch zwischendurch dem Kaiser ein Opfer bringt. Aber die Christen lernten aus der Bibel, nein, es gibt nur einen einzigen Gott, der alles erschaffen hat. Und man sieht das übrigens auch, die Natur ist nämlich nicht mutwillig. Ja? Dass mal da, sagen wir, in der Provinz Mazedonien, da gelten diese Naturgesetze und im Römischen Reich, das sind ganz andere Naturgesetze. Nein, es gelten genau die gleichen Gesetze. Ja? Das zeigt, dass da nicht verschiedene Götter, jeder ein bisschen etwas gemacht hat, sondern diese Einheit zeigt, da ist ein Planer dahinter. Und sie mussten sagen, wir können dem Kaiser nicht opfern. Was? Ihr seid Feinde des Römischen Reiches. Und so wurden sie blutig verfolgt. Und Abertausende von Christen wurden verfolgt. Und diese Verfolgung fand statt unter hauptsächlich 10 verschiedenen römischen Kaisern. Einer, der ganz besonders schlimm war, das war der Kaiser Nero. Der hat ja Christen kreuzigen lassen in Rom. Hat gesagt, die hätten Rom angezündet. Das Quartier, das er schon längst weghaben wollte, weil es so ärmlich war. Und er wollte es neu aufbauen. Und das hat er selber angezündet. Und hat gesagt, das waren die Christen. Und dann ging die Christenverfolgung los. Sie wurden gekreuzigt und als lebendige Fackeln am Abend dann für die Nacht verwendet. Angezündet und sie loderten als Straßenlampen. Schrecklich. Und trotzdem, dieser Glaube breitet sich weiter aus. Wie ist das möglich, wenn man so brutal verfolgt wird? Es war so überzeugend. Und darum hat ein Christ, der war Rechtsanwalt, lebte um 200 nach Christus, Tertullian, hat gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Weil es so überzeugend ist, dieses Zeugnis dieser Leute, die sich so hingaben für diese Wahrheit der Bibel, dass viele anderen realisierten, das kann ja nicht sein, das ist hier einfach eine Ideologie. Und es kamen noch mehr zum Glauben. Und es gab dann wieder Zwischenzeiten, da war es wieder etwas ruhiger. Manchmal waren die Verfolgungen örtlich begrenzt, ja, da und dort, das war sogar das Übliche. Aber das Schrecklichste war dann schließlich Kaiser Diokletian. 10 Jahre lang hat er die Christen im ganzen Reich radikal verfolgt und hat gesagt, alle Bibelhandschriften vernichten. Das war eine Aktion des Römischen Reiches zur Vernichtung der Bibel. Und das ist eben Teil B. Ja? Europa wird die Bibel geraubt, und zwar systematisch durch die Verfolgung unter Kaiser Diokletian. Und die Behauptung, die hinter all dem stand, war, die Bibel ist schädlich, denn sie schadet dem Römischen Reich. Die Einheit ist gefährdet, weil die Christen dem Kaiser nicht opfern. Obwohl die Christen sagen konnten. Und gerade Tertullian hat sich als Rechtsanwalt für die Christen eingesetzt. Und er hat ein Buch geschrieben darüber. An die Oberschicht, ja? Und hat erklärt, schaut mal hier, ihr macht diese und diese Vorwürfe gegenüber den Christen. Das stimmt ja überhaupt gar nicht. Und er konnte sagen, schaut mal, das sind genau die Leute, die für den Kaiser beten. Die stehen schon hinter der Heimat. Das sind nicht Antinationalisten und Zerstörer der Einheit, sondern sie können einfach nicht einen Menschen als Gott anbeten. Aber sie beten für das Reich, sie beten für den Kaiser, und das haben sie gelernt aus der Bibel, 1. Timotheus 2. Man soll für alle Könige und die in Hoheit sind beten, und der Ausdruck, den Paulus dort verwendet, bezeichnet übrigens auch gerade die tieferen Beamten. Also nicht nur für die ganz, ganz hohen Beamten im Römischen Reich, es war so eine Pyramidenstruktur, ja, bis hinauf zum Kaiser, sondern auch für die ganz da unten. Und das ist christliche Lehre, eben, dass man auch für alle, auch für die nur da in einer kleinen Gemeinde etwas zu tun haben, die verdienen auch, dass man für sie betet, ja. Nicht nur die großen Politiker, Mr. Trump und so, ja, sondern eben auch die, die ganz treu im Kleinen eine Arbeit tun. Das lehrt die Bibel. Aber eben das Römische Reich sagte, die Bibel ist schädlich und sie ist nur für die Dummen. Aber dann kam im 4. Jahrhundert die konstantinische Wende. Kaiser Konstantin kommt an die Macht. Und da wird plötzlich alles anders. Verfolgung hört auf. Der christliche Glaube wird zu einer erlaubten Religion. War bisher illegal. Und schon bald Staatsreligion. Und auf Kaisers Kosten werden prächtige Bibelhandschriften produziert, abgeschrieben im Skriptorium von wirklich Fachleuten. Und so kann man sagen, im 4. Jahrhundert, nachdem eben die Masse der Bibelhandschriften vernichtet worden waren, schenkt Gott Europa nochmals die Bibel. Und so werden unzählige griechische Handschriften wieder produziert und abgeschrieben und so in Europa verbreitet. Aber diese konstantinische Wende hat es in sich. Plötzlich waren die Christen nicht mehr verfolgt. Und plötzlich war es sogar ein Vorteil, wenn man Christ war. Man bekam Zugang zu den Ämtern im Staat. Und sogar lieber, wenn einer sagt, ich bin ein Christ, konnte man Karriere machen. Und dann dachte man, ja, was ist denn das? Alles hat sich gewendet. Und plötzlich bekommt die Christenheit Macht. Vorher waren sie die Geduldeten, jetzt sind sie die Herrschenden. Und dann geschah etwas sehr, sehr Schlimmes. Die Christen in dieser Zeit kopieren die Machtstrukturen des Römischen Reiches. Ich habe gesagt, das ist so ein Pyramidensystem, ja? Die unteren Beamten, dann höhere Beamten, noch höhere Beamten, und so geht es rauf bis zum Kaiser oben. Und die haben plötzlich in einem Prozess ist das geschehen, die Kirchen so organisiert. Immer mehr Hierarchie bis hinauf zum Papst. Ja, man hat zum Beispiel im Neuen Testament findet man nur Älteste, die eine führende Funktion haben in örtlichen Gemeinden oder Kirchen. Älteste werden auch Aufseher genannt. Und das sind keine Herrschertypen nach der Bibel, sondern Petrus schreibt in 1. Petrus 5, dass sie Vorbilder der Herde sein sollen. Also solche, die sagen, mir nach und mutig etwas unternehmen und mit dem Beispiel vorangehen Und dann kommen die anderen auch mit. Aber da haben sie sich gesagt, ja, eigentlich sollten wir einen auch Älteste haben, überörtlich, die mehrere Gemeinden kontrollieren. Und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich sollte man einen haben, der über diese überörtlichen gesetzt ist. Und so wurden die Bischöfe, eben Aufseher, von Jerusalem, Alexandria, Konstantinopel, Rom, die wurden als Oberaufseher eingesetzt. Und schließlich, das war dann 440, also schon im 5. Jahrhundert, hat Bischof Leo, der Erste in Rom, gesagt, und übrigens, ich sage es jetzt mit meinen Worten, ja, hat er nicht übrigens gesagt, und übrigens, ich bin der Oberbischof über alle Bischöfe der Welt. Und damit war das Papsttum der römischen Kirche aufgebaut worden. Darum habe ich hier geschrieben, Aufbau der päpstlichen Kirche. Das ist ein Prozess, also 4., 5. Jahrhundert. Und jetzt ganz wichtig, dieser Machtapparat als Kopie des Römischen Reiches mit dem Zentrum in Rom, muss ich mal vor Augen halten, ja? Mit dem Zentrum in Rom, dieser Machtapparat ersetzt die Autorität der Schrift. Ich war im 1. Jahrhundert, als eben die Bibel Europa geschenkt wurde, da hat man in den Gemeinden, in den Kirchen gesagt, oh, wie ist das mit diesem Thema? Zum Beispiel Kinder aussetzen, wenn man sie nicht will. Das war ja gängig im Römischen Reich, ja? Ja, was sagt die Bibel dazu? Oder wie ist das mit Abtreibung? Das war ja sehr, sehr verbreitet im Römischen Reich. Babys, die man nicht wollte, wurden abgetrieben. Und die hatten schon ihre Methoden damals. Und so spezielle Giftgetränke, so wurde einem dann schon schlecht, aber die Mutter starb dann normalerweise nicht oder eher nicht und das Baby weg. Was sagt die Bibel zu diesen Dingen? Ich habe ganz klar gesehen, das ist ja schon gegen die 10 Gebote, du sollst nicht töten, eigentlich nicht morden, ja? Illegal töten. Das geht überhaupt nicht. Aber man hat immer gefragt, bei allen moralischen oder Glaubensthemen, was sagt die Heilige Schrift? Und nun, ab dem 4., 5. Jahrhundert, haben wir gesagt, was sagt der Papst? Was sagen die Kardinäle? Was sagen die Konzilien? Das waren diese großen Beratungen, wo man Bischöfe aus aller Welt, je nachdem, einlud. Und natürlich konnte es sein, dass ein Konzil etwas beschloss, was mit der Bibel übereinstimmte. Aber es musste nicht unbedingt so sein. Und was hatte dann wirklich Autorität? Das, was eben der Machtapparat sagt. Darum, der Machtapparat ersetzt die Autorität der Schrift. Und nun geht das so in die weiteren Jahrhunderte ins Mittelalter. Das Mittelalter, das setzen wir ja an ab 600. Das ist eine mutwillige Festsetzung, ja? 600 beginnt das Mittelalter. Und da raubt die Kirche von Rom Europa die Bibel. Und zwar wird festgelegt, keine Bibel für das Volk. Und überhaupt die Bibel, wenn schon, wenn sie gelesen wird, natürlich nicht in irgendeiner Sprache, auch nicht griechisch-hebräisch, sondern lateinisch. Die Sprache der Römer. Das ist der verbindliche Text. Und natürlich keine Bibel in den Volkssprachen. Ja, und die normalen Leute, die konnten dann eben nicht mehr Latein. Die Zeit, wo man Latein gesprochen hatte, das war vergangen im Römischen Reich, ja? Im alten Römischen Reich. Die Leute sprachen verschiedene Volkssprachen in Europa und die meisten konnten kein Latein. Und auch so die unteren in der Hierarchie der römischen Kirche, die waren auch nicht gebildet. Viele Mönche konnten gar nicht lesen. Die konnten auch nicht einmal die lateinische Bibel lesen. Und Bibelübersetzer und Bibelleser werden verfolgt. In der Epoche des Mittelalters. Und die Behauptung ist diese, die Bibel ist unverständlich. Viel zu hoch für normale Leute. Das kann nur der gebildete Klerus, Also Klerus meint die Leute, die in Machtpositionen in der Kirche sind. Nur die können die Bibel richtig erklären. Und wenn das Volk die Bibel liest, dann würden sie es eben falsch erklären. Und da würden sie alles kaputt machen. Ja, aber die würden wahrscheinlich auch mal merken, oh, wo gibt es denn einen Papst in der Bibel? Jesus Christus hat seinen Jüngern gesagt in Matthäus 23, den Aposteln, also da war Petrus und Johannes und Jakobus und so weiter dabei, hat er gesagt, lasst niemanden auf Erden euch Vater nennen. Ja, was heißt il Papa? Das ist der Vater, der heilige Vater wird er sogar genannt. Aber Jesus Christus hat seinen Aposteln gesagt, lasst das nie zu. Das heißt nicht, dass deren Kinder nicht Papi sagen durften. Ja? Es geht um einen geistlichen Titel. Verstehen wir uns korrekt? Ja? Ganz, ganz klar verboten. Aber das hätte das Volk alles gemerkt. Und das zum Beispiel steht in 1. Timotheus 3, dass Bischöfe, Aufseher, dass die verheiratet sein müssen und ein geordnetes Familienleben führen müssen. Da hätte das Volk alles gemerkt. Aber das steht auch in der lateinischen, katholischen Bibel so. Die wurde nicht irgendwie verfälscht, aber eben entzogen, geraubt. Europa ohne Bibel. Kein Licht. Wenig Licht. Das war die Situation. Und dann kam eben der 31. Oktober 1517. Luther veröffentlicht die Thesen und sie werden kopiert und damit geht eine Bewegung los. Luther wird aufgerufen, diese Thesen und was er sonst noch geschrieben hat, zu widerrufen. Und schließlich muss er vor dem Reichstag in Worms erscheinen. Die führende Schicht der katholischen Kirche war da und die führenden Adligen von Europa. Der Kaiser. Mönch Martin, alles widerrufen. Kann man sich vorstellen, dieser Druck, der da war. Und Martin sagt, ich muss mir das doch noch einmal überlegen, eine Nacht. Das wird ihm gewährt. Und am nächsten Tag steht er wieder da und sagt, das ist ja den meisten bekannt, hier stehe ich. Gott helfe mir, ich kann nicht anders. Mein Gewissen ist an die Heilige Schrift gebunden. Wenn man mir belegen kann, dass das, was ich gelehrt habe, gegen die Bibel ist, dann akzeptiere ich es. Aber wenn es der Bibel entspricht, dann muss ich dazu stehen. Von da an war Luther freiwillig. Er konnte zwar gehen, wurde nicht gleich umgebracht, aber auf dem Weggang, unterwegs wird er überfallen. Von seinen Freunden und auf die Wartburg gebracht. Er muss seinen Haarschnitt ändern und seine Kleider wechseln. Und von jetzt an heißt er Junker Jörg. Und was macht ein Reformator, wenn er so stillgelegt ist als Freiwild auf einer Burg? Er übersetzt die Bibel. Nicht wahr? Das ist fantastisch. Also von Dezember bis März übersetzt das ganze Neue Testament. Auf Deutsch. So, dass die Menschen es verstehen können. Und dann im September soll das erscheinen als das September-Testament. Und später die ganze Bibel. 1534 kommt die ganze Lutherbibel heraus. Wir haben hier eine die Ausstellung, eine Kopie von 1534. Versuchen Sie darin zu lesen, wenn Sie morgen wiederkommen zur Ausstellung oder übermorgen, wie auch immer. Und man versteht es. 500 Jahre altes Deutsch und es ist gar nicht schwierig zu verstehen, noch heute. Also grandios. Und übrigens, 3 Jahre vorher kommt aber in Zürich beim Froschauer Verlag auch die ganze Bibel raus. Das ist die Zürich-Bibel. Die Zürcher Bibel von Zwingli kommt sogar 3 Jahre vor der ganzen Luther-Bibel raus. Ja, andere wurden auch motiviert durch Luther, diesen Weg nach der Heiligen Schrift zu gehen und die Bibel zu verbreiten. Und das hat eine Bewegung ausgelöst. Europa wird die Bibel noch einmal zurückgeschenkt. Und es ist schon wunderbar zu sehen. Wir sehen dort diese Gutenberg-Presse. Die wurde Mitte des 15. Jahrhunderts erfunden. Die Weinpresse gab Gutenberg die Idee, man könnte daraus eine Druckerpresse machen. Darum sieht das so aus wie eine Weinpresse. Ja? Und das erste, was gedruckt wurde, um 1450 rund, war die Bibel auf Lateinisch. Jetzt konnte man plötzlich, anstatt abzuschreiben und eine Handschrift ist dann so teuer wie ein Rittergut, kann man plötzlich drucken, die Bibel vervielfältigen. Zu Tausenden von Exemplaren verbreiten. Aber eben, das war, die Technik war da und dann kam Luther und alle anderen Reformatoren und Bibelübersetzer. Und die Bibel konnte verbreitet werden. Genau in der richtigen Zeit war die Technik so weit, dass diese Gabe, hier sind wir bei A3, Gott schenkt Europa noch einmal die Bibel. Aber nach der Reformation kommt die Aufklärung im 18. Jahrhundert. Die Aufklärungsphilosophen haben ihre neue Epoche genannt die Aufklärung, weil sie damit sagen wollten, früher waren die Menschen alle in der Dunkelheit. Auf Französisch sagt man le siècle des Lumières, das Zeitalter der Lichter. Jetzt geht das Licht auf. Wir müssen uns ja nicht auf ein Buch verlassen. Wir müssen selber denken. Sie sehen hier, Voltaire, ein furchtbarer Spötter, hat gelacht über die Bibel. Märchenbuch, ja? Und so weiter. Lessing hat gesagt, ja, man kann sowieso nicht wissen, wie das früher war. Und da ist überhaupt kein Verlass auf diese geschichtlichen Erzählungen der Bibel. Und eben auch ein Immanuel Kant, der hat auch da mitgeholfen, Europa die Bibel zu rauben. Der Angriff war wieder dieser. Die Bibel ist falsch. Die widerspricht dem Verstand. Und sie ist eigentlich nur für die Dummen. Also alle, die gescheit sind, lest bitte nicht die Bibel. Diese Philosophen haben gesagt, ja, irgendwie, Gott muss es ja irgendwie geben, von irgendwoher muss ja alles kommen. Aber Gott ist ganz weit weg und er handelt nicht in der Geschichte. Darum sagten sie, Wunder sind gar nicht möglich. Unmöglich. Widerspricht dem Verstand. Ein Wunder ist nicht möglich. Wenn in der Bibel von Wundern die Rede ist, die Jesus Christus getan hat in den Evangelien, das widerspricht alles dem Verstand. Warum? Ja, sie sagten, Gott ist weit weg. Er hat am Anfang alles geschaffen, aber jetzt interessiert er sich nicht mehr. Und er greift nicht ein, also es gibt kein Wunder. Ja, und woher wissen Sie, dass er nicht eingreift? Das war nur Philosophie. Das war eine reine Behauptung. Und das haben natürlich auch andere gemerkt, dass es gar nicht konsequent ist. Und dann ging das eben weiter. Darwin kam im 19. Jahrhundert mit seiner Evolutionslehre und hat dann nahegelegt, eigentlich brauchen wir auch den Schöpfergott nicht, um zu erklären, wie die verschiedenen Tier- und Pflanzenarten entstanden sind. Und so kam dann auch der Atheismus richtig verbreitet in Europa auf. Und die Theologen, das ist eine ganz spezielle Gruppe, die ist sehr, sehr anfällig für Irrtum. Ja, muss man sagen aus der Geschichte. Nicht alle, aber... Ich habe gesagt, sie sind anfällig. Das bedeutet nicht, dass alle reinfallen, aber die fallen sehr leicht rein. Und sie biedern sich auch gerne dem Zeitgeist an. Bis zum heutigen Tag. Ja? Das sieht man bei allen großen Lutherfeiern heute. Was ist denn noch geblieben? Das ist ja nur Anbiederung. Die geben ja einfach das weiter, was die Gesellschaft, die mit Gott nichts mehr zu tun haben will, auch schon sagt. Ja, und das war schon im 19. Jahrhundert so. Die haben diese Gedanken der Aufklärungsphilosophen übernommen und gerade in die Theologie eingebaut. Das ist Julius Wellhausen. Das sieht ganz nett aus. Aber ich sage Ihnen, das war ein Geier. Der hat die Bibel zerrissen und zerzupft. Er hat gesagt, die 5 Bücher Mose sind gar nicht von Mose geschrieben worden. Das ist aus verschiedenen Quellen später zusammengesetzt worden und die haben das ausgegeben, als wäre das von Mose. Also alles ein Betrug. Und das war ein Theologieprofessor. Der Pfarrer ausgebildet. So hat das angefangen, nicht wahr? Noch heute gibt es Leute, die denken, bekommt man die Antworten auf, was in der Bibel steht? Und dann gehe ich zum Pfarrer. Das kann gut gehen, weil ja nicht alle sich so anbieten, aber sie sind sehr anfällig. Und die Chance ist sehr groß, dass man zu einem kommt, der sagt, ja, natürlich ist die Bibel voller Fehler. Bis heute. Das haben sie alles von den Aufklärungsphilosophen übernommen. Und so haben also Darwin und die liberalen Theologen den Bibelraub ab der Aufklärungszeit weitergeführt. Und das ist so schrecklich, nicht wahr? Schickt man die Kinder in die Schule, haben sie Religionsunterricht. Heute nicht mehr. Heute haben sie ja, Religionen, ja? Religionen. Da geht es ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Hinduismus und so. Aber früher hatten sie noch Religionsunterricht und dann dachte man, ja, dann lernen die etwas über die Bibel. Und dann sagt der Religionslehrer, ja, wisst ihr, in der Bibel gibt es ganz viele Fehler, so vieles falsch und so. Was? Ist alles Fortsetzung von der Aufklärung. Und schauen Sie, auch dann, als das kam mit dem modernen Religionsunterricht, Ethik und Religion und wie man das jetzt nennt, hat sich ein bisschen geändert, da habe ich der Schulbehörde geschrieben, ich möchte meine Kinder selber unterrichten. In diesem Fach. Ja? Also wir haben nicht Homeschooling gemacht, aber ich hätte da für Religion ein bisschen Homeschooling gemacht. Ja? Und habe geschrieben, ich hätte die Voraussetzungen dafür. Und dann bekam ich von der Schulpflege, ich sage jetzt nicht, wo das war, ja, einen Brief und die haben mir erklärt, das geht nicht. Das machen diese Leute, die haben eine spezielle Ausbildung bekommen, die machen das und die Grundlage ist die Aufklärung. Oh, da wusste ich Bescheid. Ja, und die haben auch richtig gesagt, woher das kommt. Das sind diese Philosophen, die einfach Dinge behauptet haben, aber die mussten das gar nicht beweisen. Die haben einfach gesagt, wir sind so gescheit und wir denken selber, wir brauchen eben nicht Gottes Hilfe dabei. Eben die Bibel ist voller Fehler und sie stimmt auch geschichtlich nicht und so weiter. Und dann kommt das 20. Jahrhundert. Und da kommen diese Entdeckungen von Qumran, 1947 bis 1946. Tausende von Bibelfragmenten werden gefunden, und außerbiblischen Fragmenten in Qumran am Toten Meer. Und man findet plötzlich Bibeltexte, die 1000 Jahre älter waren, als was man bisher hatte. Und konnte damit zeigen, das ist auch das Thema dieser Ausstellung, wie exakt und wie genau die Bibel überliefert worden ist bis heute. Und schauen Sie zum Beispiel. In der liberalen Theologie hat man gesagt, Jesaja, das Buch Jesaja, das hat nicht Jesaja geschrieben. Das hat bis Kapitel 39 ein Jesaja geschrieben und dann ab Kapitel 40 hat ein zweiter Schreiber geschrieben und dann noch später nochmals ein anderer Schreiber. Drei Jesajas. Wie kommen die auf die Idee? Ja, die Sache ist die, in Jesaja 44 wird König Kores von Persien prophezeit, wie der kommen wird und was der tun wird. Und das hat sich genau so in der Geschichte erfüllt. Und da haben wir gesagt, das kann ja gar nicht Jesaja geschrieben haben. Denn als Jesaja lebte, da gab es ja Kores gar noch nicht. Sonst hätte er ja 170 Jahre, bevor er geboren worden war, hätte er ihn mit Namen vorausgesagt. Das geht ja gar nicht. Ist ja nicht möglich, verstandesmäßig, ja? Also, das muss ein anderer geschrieben haben. Aha. Und dann sind sie auf die Suche gegangen nach Argumenten, um das zu belegen. Und die haben gesagt, also ab Kapitel 40 ein anderer Jesaja. Und so wird das in theologischen Hochschulen, in Zürich und Basel und so weiter, Bern, Neuchâtel, Lausanne wird das so gelehrt bis heute. Schauen Sie mal die Jesaja-Rolle dort drüben. Wenn wir jetzt alle hingehen könnten, würde ich Ihnen zeigen, wo Kapitel 40 beginnt. Das beginnt auf der untersten Zeile eines Paragraphs, ja? Also eines Blocks. Und das heißt also, der Schreiber im 2. Jahrhundert vor Christus, der wusste nichts von dem 2. Jesaja. Das Buch ist eine solche Einheit, ab Kapitel 40, da geht er schön weiter, Vers 1, auf der letzten Zeile, hätte ja da quasi einen neuen Absatz beginnen können, ja, und ganz oben erste Zeile. Nein, es gab nicht mehrere Jesajas. Und so haben diese Qumran-Handschriften enorm geholfen, das Vertrauen in die Bibel und ihre Überlieferung wieder zu stärken. Sie zeigen wirklich, wie es in Jesaja 40, 8 heißt, das Gras ist verdorrt, die Blume abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Und dann Mitte des 20. Jahrhunderts entdeckt man, wieso sieht eigentlich der Enkel so ähnlich aus wie der Großvater? Ich meine, das wusste man schon immer, solche Dinge. Aber woher kommt das? Man hat plötzlich diese Schrift im Erbgut der Zellen, die DNA, so richtig entdeckt und begonnen zu verstehen, das ist eine Schrift mit 4 Buchstaben. Ich war beim Morsen, braucht man Punkt, Strich, ja, und Leer, eigentlich Leerzeichen, ja, 3 Zeichen. Hier hat man 4 Zeichen. Und plötzlich sagt man, in jeder Zelle steht genau, wie man mich bauen muss, bei mir. Und beim Krokodil steht, wie man ein Krokodil bauen muss. Und bei einer Erbse steht in jeder Zelle, da im Erbgut, wie man eine Erbse bauen muss. Nicht nur der Bauplan, sondern auch die Entwicklung, ja. Ich war mal ein ganz kleines Baby, so, im Mutterleib. Nur ein Knäuel. Und wie sich das entwickelt hat, und dann kamen diese Furchen, ja, und dann stand mein Gehörgänge in ganz früher Phase. Also nicht, dass ich mich erinnere. Aber so war das, und das ist alles dort gesteuert. Und Sie müssen sich vorstellen, jetzt merkt man, es gibt gar keine primitiven Lebewesen. Auch Bakterien sind höchst komplexe Lebewesen, und es ist keinem Nobelpreisträger gelungen, aus toter Materie eine lebende Zelle zu machen. Wie? Und der Zufall soll alles gemacht haben. Ja gut, Darwin hat gesagt, das sind so Klümpchen da in der Ursuppe. Und er hat gemeint, was Primitives das sei. Und heute wissen wir, es ist so komplex. Und wenn man das mathematisch berechnet, das ist alles unmöglich, was erzählt wird mit Selektion und Mutation und so weiter. Völlig unmöglich. Ja gut, es glauben trotzdem noch so viele dran. In dieser Ausstellung wird im Zusammenhang mit dem Thema Entstehung des Lebens zitiert Ernest Kahn, Evolutionist und Professor an der Fakultät in Montpellier seiner Zeit. Und er hat einen Vortrag am CERN gesagt, es ist völlig absurd und unsinnig zu glauben, dass eine Zelle von selber entsteht. Und trotzdem glaube ich es, weil ich es mir nicht anders vorstellen kann. Also sehen Sie, was da abgeht. Aber dass Gott genau in dieser Zeit, wo Europa die Bibel so massiv geraubt worden ist, diese Erkenntnisse gibt, die wirklich alles über den, vom Tisch wischen, das ist fantastisch. Und dann Israel. Ich war ein König hat einmal seinen Untertanen gefragt, geben Sie mir einen Beweis für die Wahrheit der Bibel. Und er sagt, die Juden, Majestät. Die Juden. Aber das war lange in der Vergangenheit, als die Juden noch weltweit zerstreut waren und überall verfolgt. Ja, man konnte darauf hinweisen, das ist alles in der Bibel prophezeit worden. Das jüdische Volk wird von einem Ende der Erde, von Chile, Argentinien, bis zum anderen Ende der Erde, China, Thailand, Philippinen, Indonesien, zerstreut werden. Von Nassau-Askar, Kanada, bis nach Australien, Tasmanien, Neuseeland, von Schweden, Norwegen, bis nach Südafrika. Das ist alles vorausgesagt. Und so sind die Juden ein Beweis für die Existenz Gottes. Aber was Luther gar nicht sehen konnte, das sehen wir heute. Der Staat Israel ist in unserer Zeit wieder eine Realität. Und das war klar vorausgesagt worden. Ezekiel 36, 24 sagt Gott dem jüdischen Volk vor 2600 Jahren, ich werde euch sammeln aus allen Völkern und euch zurückführen in euer Land. Und wir sehen das heute. 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus 130 verschiedenen Ländern ungefähr, sind zurückgekehrt ins Land der Vorfahren. Und die Bibel sagt, der Staat Israel soll wieder gegründet werden und die umliegenden Völker werden dann versuchen, Israel zu vernichten, aber sie werden es nicht können und so weiter und so fort. Alle diese Dinge sehen wir heute. In dieser Ausstellung wird auch darauf hingewiesen. Es gibt 180 erfüllte Prophezeiungen, seit die Juden begonnen haben, zurückzukehren in ihr Land, 1882 bis heute 2017. 180 erfüllte Prophezeiungen. Und wir sind Augenzeugen. Wir können ganz klar sagen, bestimmt wurde das nicht erst nachher geschrieben. Ja? Da bei Jesaja, nicht wahr? Da haben die liberalen Theologen gesagt, kann ja gar nicht sein. Das muss ein zweiter Jesaja geschrieben haben nach der Erfüllung. Aber heute kann das niemand mehr sagen. Und genau in dieser Zeit, wo die Bibel so geraubt worden ist, gibt Gott sie zurück durch dieses Wunder der erfüllten Prophetie, die sich vor unseren Augen erfüllt. Und denken Sie daran, 31. Oktober 2017. Heute ist das große Jubiläum der Schlacht von Beersheba. Das wird jetzt gefeiert, unten. Und zwar von wem? Ganz viele Australier und Neuseeländer sind jetzt in Israel. Und ich war vor kurzem in Australien bei einem Mann zu Hause, der hat mir davon berichtet, wie er dann jetzt dann gehen wird nach Beersheba. Und hat mir erzählt, was dort geschehen ist. Eben, Sie wissen wahrscheinlich die meisten nicht, wovon ich spreche, ja? Das ist dieser Angriff der leichten Kavallerie der Australier und der Neuseeländer, die dazu geführt haben, dass es heute einen Staat Israel gibt. Überspitzt gesagt. Und zwar war das so, die Türken, das Osmanische Reich beherrschte den ganzen Nahen Osten als islamisches Reich. Und da sind bereits Juden zurückgekehrt ab 1882 ins Land der Vorfahren. Aber man sagte, die werden nie einen Staat bekommen, unmöglich, die Bibel könnte sich also nie erfüllen, wie das hier geschrieben ist. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Die Deutschen haben sich auf die Seite der Osmanen, der Türken, gestellt. Und dann gingen die Engländer und die Franzosen auf sie los. Und die Engländer haben versucht, diesen Palästina zu erobern. Das Teil war dieses türkischen Reiches. Die haben es nicht geschafft. Mit wichtigen Truppenverbänden haben Katastrophe. Und für die wissen, etwas wissen von dieser Schlacht von Gallipoli, Katastrophe, 100.000 Tote auf beiden Seiten. Und dann am 31. Oktober 1917 bekam diese leichte Kavallerie den Befehl. Ihr stürmt die türkisch-deutsche Front bei Beersheba. Sind auf ihre Pferde, Gewehr auf den Rücken und ein Bajonett. Gegen schwer bewaffnete Front. Und die mussten 4 Kilometer etwa werden, so nebeneinander, reiten. Aber die haben genau beschlossen, der General hat gesagt, wir greifen an, wenn die Sonne untergeht. Und dann hatten die Türken gerade die Sonne in den Augen. Und dann kommen die auf den Pferden und die schießen mit schweren Waffen und Maschinengewehren. Und diese Australier und Neuseeländer reiten zu und überrennen die ganze Front. Und nehmen Tausende von Türken gefangen. Und das war die Eröffnung, dass England dann kurz später, Mitte Dezember, Jerusalem erobern konnte. Und bereits am 2. November 1917, also vor 100 Jahren, haben sie die Balfour-Erklärung herausgegeben, wir setzen uns ein, dass es in Palästina einen Judenstaat geben wird. Heute ist diese 100 Jahre, Feier, ernste Feier. Aber eben, ich will damit sagen, das, was menschlich gesprochen unmöglich war, dass sich die Prophetie erfüllte, das hat sich so im Zeitplan Gottes vor 100 Jahren heute erfüllt. Und das ist ein ganz wichtiges Argument, diese erfüllte Prophetie, dass die Bibel eben Gottes Wort ist und von einem Gott stammt, der ewig ist. Und das findet man in keiner Religion. Fragen Sie einen Buddhisten, einen Hindu, ein Muslim, bring mir eine Liste mit 100 erfüllten Prophezeiungen. Sie werden nie eine kriegen und dann bringen Sie wenigstens eine mit 180, wenn Sie jetzt nicht 680 bringen wollen. So wird die Bibel Europa nochmals geschenkt. Wir haben die Möglichkeit zu sehen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber jetzt sind wir im 21. Jahrhundert. Und mit dem 11. September geschah etwas. Das war schrecklich, nicht wahr, dieser 11. September. Dieser islamische Angriff auf die westliche Kultur. Und das hat viele Atheisten dazu gebracht, dass sie sich gesagt haben, und jetzt ist Schluss mit Religion. Überhaupt. Alle Religiösen sind gefährliche Leute. Sie sehen hier Richard Dawkins, der hasst die Christen. Und wie der über die Christen spricht, die sind übel. Und er sagt, die Bibel ist unmoralisch. Die Bibel ist von einem unmoralischen, schlechten, bösen Gott. Und kämpft so massiv, also mit ganz neuer, kann man sagen, neuer Angriffsqualität. Und da sind wir bei Teil E, ja? Und rauben den Massen heute noch einmal die Bibel. Ich frage, gibt es Leute, die sagen, ich habe Dawkins gelesen, die Gottillusion. Und super Buch. Und in Wirklichkeit ist es einfach ein ganz, muss man sagen, ein ganz gehässigter Angriff. Ich weiß. Nicht alle Atheisten sind gehässige Leute. Das will ich dann gar nicht gesagt haben. Es gibt viele ganz, ganz freundliche Atheisten. Aber die neuen Atheisten, und mit denen hatte ich schon direkt zu tun, da kann man also Leute erleben. Das ist wirklich, das ist übel. Und auf bösartig bin ich davon behandelt worden. Aber es geht ja nicht jetzt um persönliche Dinge. Aber ich will einfach sagen, die sagen, die Bibel ist unmoralisch und auch jetzt zusammen mit der linken Politik. Die linke Politik sagt, Homosexualität und Sie wissen ja all diese Dinge mit L, B, G und so, ja, das ist alles richtig. Und jeder kann leben, wie er will und niemand darf sagen, das ist Sünde. Das ist ein Unrecht, wenn man das als Sünde bezeichnet. Ja gut, aber die Bibel sagt, das ist Sünde, wenn man das praktiziert. Ich sage nicht, wenn jemand ein homosexuelles Problem hat, dann ist da zeigt die Bibel einen wunderbaren Weg. Aber ich sage, wenn man das praktiziert, das nennt die Bibel Sünde. Und so wie sie auch Ehebruch Sünde nennt und unverheiratetes Zusammenleben nennt die Bibel Sünde. Und die neue linke Politik sagt, das sind gefährliche Leute, die sich immer noch auf die Bibel abstützen und so das als Sünde bezeichnen. Und darum werden jetzt immer mehr auch Gesetze gemacht, die Christen zu bösen Menschen machen. Ja? Und das ist dieses Aufbäumen, das ist in unserem Rondo eben E. Und es ist so, in 2. Thessalonicher 2 sagt der Apostel Paulus, was das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist. Und da erklärt er, das Böse wird sich durch die Geschichte der Christenheit ständig weiter entfalten. Bis in die Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Und nach der Bibel ist die Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommen wird, die Zeit, wenn das jüdische Volk heimkehrt ins Land der Vorfahren und den Staat wieder gründet und die umliegenden Völker Israel vernichten wollen. Und da sagt der Apostel Paulus in 2. Thessalonicher 2, dass in dieser Endzeit es zu dem großen Abfall vom Glauben kommen wird. Das heißt also, dass die Masse, die sich zum christlichen Glauben bekannt hatte früher, oft nur äußerlich, die verwirft das. Und genau in dieser Zeit leben wir. Da wird die Bibel in Europa nochmals so richtig und bewusst von den Massen verworfen. Und das ist dieser große Abfall. Und das führt nach der Bibel zum Kommen des Antichristen. Der wird diesem Bibelraub noch die Krone aufsetzen. Das wird der größte Esoteriker und Verführer aller Zeiten sein. Und Europa wird dem verfallen. 2. Thessalonicher 2 sagt eben, dass die Christenheit abfällt und diesen Verführer dann annehmen wird. Und dann kommt Jesus Christus. Und jetzt sind wir bei der Coda. Jetzt kommt es darauf an, wir können nicht erwarten, dass Gott nochmals die Bibel gibt. Das Rondo ist fertig. Aber jetzt geht es um den Einzelnen. Was machen wir mit dieser Bibel? Und wenn wir sehen, all diese Gründe, warum man wirklich überzeugt sein kann, tief im Herzen, dass die Bibel Gottes Wort ist, das macht klar, dieses Buch ist verbindlich für mein tägliches Leben. Und die Bibel sagt, wenn wir das erkennen, dann müssen wir mit Gott Frieden machen. Wir sind alle eigentlich so geboren worden, dass wir keine Gemeinschaft haben mit Gott. Aber Gott ruft uns ganz persönlich und wir müssen mit ihm Frieden haben. Und wie geht das? Wir müssen erkennen, Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um für unsere Schuld am Kreuz zu sterben. Als Stellvertreter, damit die Strafe, die ein gerechter Gott uns geben müsste, nicht uns trifft. Er hat sie schon getragen am Kreuz. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Also die Bibel macht klar, wenn wir vertrauensvoll zu Gott beten und unsere persönliche Schuld, was uns bewusst ist, was uns drückt, was uns belastet, ihm bekennen im Gebet, dann haben wir diese Verheißung, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und dann ist es so, dass man dann wirklich auch das Vertrauen darauf setzen darf, ja, die Bibel hat ja vorausgesagt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, als Messias in diese Welt kommen soll. Und er ist am Kreuz gestorben. Warum? Eben, um uns frei ausgehen zu lassen. Und wer so sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, dass er alles gut gemacht hat, wie die Bibel das sagt, der darf dann wissen, dass Gott ihn annimmt. Durch Jesus Christus. Und ihm ewiges Leben schenkt als gegenwärtigen Besitz. Nicht wahr? Es ist so interessant, dass es da heißt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Nicht haben wird. Wirklich Gegenwartsform, auch im Griechischen. Als gegenwärtiger Besitz gibt Gott ewiges Leben. Und so ist es möglich, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Und dann wird die Bibel so ein lebendiges Buch. Durch das Gebet können wir zu Gott sprechen und durch das Lesen der Bibel spricht Gott zu uns. Man erlebt, dass dieses alte Buch, das im Gottes Wort ist, ganz persönlich in unser Leben hineinspricht. Und ich empfehle das wirklich jedem, der hier ist und das noch nicht macht, die Bibel jeden Tag zu lesen. Und zwar so, man nimmt sich vor, ein Kapitel am Morgen und beten Sie, dass der Herr Jesus Ihnen dieses Wort aufschließt und verständlich macht. Und Sie werden sehen, das wird erhört. Die Bibel verspricht, wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen, wird er sich von uns finden lassen. Und wenn man so Jesus Christus einlädt, er soll zu uns sprechen, dann spricht er durch sein Wort und wir bekommen wirklich Wegweisung, ganz praktisch für unser Leben. Im Umgang mit einem vielleicht schwierigen Chef. Es gibt auch ganz liebe Chefs. Ja? Und da muss man sich auch richtig verhalten. Ja? Nicht in Augendienerei, sagt die Bibel. Ja? Und alle Details des Lebens werden so durch die Bibel geführt und man erlebt, dass Gott wirklich zu einem ganz persönlich spricht. Also die Bibel spricht nicht nur einfach so über die Weltgeschichte und über das, was noch kommt, so allgemein, sondern eben ganz persönlich zu uns. Und das wünsche ich wirklich jedem, der hier ist, dass er Frieden mit Gott macht und dann wirklich sein Leben Jesus Christus übergibt und auch dieses Angebot der Vergebung ganz bewusst in Anspruch nimmt. Und da braucht man nicht irgendwie jemanden als Vermittler, sondern man kann das ganz direkt und selber machen. Es kann sein, dass es eine Hilfe ist, wenn man das mit jemandem zusammentut, aber das ist nicht irgendwie nötig. Man kann das wirklich ganz persönlich und allein machen und wird erleben, wie dann auch eine Freude ins Leben hineinkommt. Aber das mit der Freude, passen Sie auf, dass das nicht zu wichtig ist. Ich habe das erlebt bei Leuten, die sagten, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Ich habe keine Freude mehr und ich weiß gar nicht mehr, ob ich ein Christ bin. Und dann habe ich erklärt, ja, das mit der Freude ist Ihnen viel zu wichtig. Sie müssen das so sehen wie bei einem Zug. Die Lokomotive und dann kommt ein angehängter Wagen, wieder ein Wagen. Die Lokomotive, das ist Gottes Wort. Und das ändert sich nicht. Und Gott hat das erhalten über die Jahrtausende hinweg. Das ist objektiv. Ob ich jetzt mich schlecht fühle oder gut fühle, ob ich froh bin oder ob ich traurig bin, die Bibel ist die gleiche Bibel. Und jetzt der erste Wagen angehängt, das ist das Vertrauen auf Gottes Wort. Wir dürfen diesem Wort, weil es sich als wahr erwiesen hat, Vertrauen schenken. Und dann, als nächster Wagen, kommt dann die Freude. Die Freude des Heils, die Freude des Glaubens. Aber das ist nicht vorne, das ist erst angehängt. Und so gibt es viele Christen, die sind einfach so geprägt von gefühlsmäßigen Erfahrungen. Natürlich, nicht wahr? Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, zu empfinden und tiefe Empfindungen zu haben. Das ist Gott gewollt. Aber das ist nicht, was es ausmacht. Das ist dann erst eben die Folge. Zuerst Gottes Wort, das Vertrauen auf Gottes Wort. Und dann kommt die Freude im nächsten Wagen oder kann auch sein übernächster Wagen. Das ist ja egal, ja? Hauptsache, sie kommt. Aber man ist nicht unter dem Stress. Man muss immer ein fröhlicher Christ sein. Nein, sondern wir haben es zu tun mit einem Gott, der wirklich da ist und der in alle unsere Situationen hineinspricht. Und wenn wir so mit der Bibel in der Hand eine Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus, zu Gott dem Vater aufbauen, dann können wir wirklich erfahren, dass das wahr ist. Man kann es auch persönlich erleben. Ja? Wir haben äußere Argumente, aber man kann es wirklich auch innerlich erleben. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns die Bibel geschenkt hast. Und du hast sie Europa viermal in ganz besonderer Weise geschenkt. Geschenkt und wieder geschenkt und wieder geschenkt. Herr Jesus, und wir sind in einer besonderen Zeit, wo die Bibel so massiv abgelehnt wird von vielen, aber wo auch die Möglichkeit da ist, die Bibel ganz neu zu entdecken, als dieses wunderbarste, liebste Buch. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten für jeden, der hier ist und noch nicht mit Überzeugung sagen kann, ich habe Frieden mit Gott, dass du ihm hilfst, doch diesen bewussten Schritt der Entscheidung für dich heute noch zu tun, das nicht hinauszuschieben, sondern wirklich zu kommen mit der persönlichen Last und Schuld, um diese völlige Vergebung und auch Befreiung von Gebundenheiten und Süchten und Unmoral zu empfangen. Herr Jesus, danke, dass du da bist und dass du niemanden abweist, der zu dir kommt. So hast du es verheißen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und so kommen wir an diesem Abend zu dir und preisen dich, dass wir dieses 500-Jahr-Jubiläum feiern dürfen, dass die Bibel geschenkt werden konnte in verständlichen Umgangssprachen, die jeder selber lesen und aufnehmen kann. Gepriesen seist du dafür. Amen. Amen.